NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Heute ist zu Gast Rebecca Harms, grüne Umweltaktivistin, Anti-Atomkraft, Widerständlerin, frühere Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, bisher auch Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament. Frau Harms, wir stehen hier in Uelzen bei der Baumschule Pur Natur. Hier haben Sie mal gelernt, wie man gärtnert, wie man Landschaftsgärtnerin wird, gejäht, gebuddelt, was weiß ich. Beschreiben Sie es.
Ich bin hier zur Baumschulistin ausgebildet worden und Jäten kommt dabei nur bedingt vor. Also wir haben auch schon ein paar Containerpflanzen gehabt, als ich hier meine Ausbildung gemacht habe. Aber das fing gerade erst an, dass man Baumschulpflanzen auch in Töpfe gesetzt hat. Das, was ich eigentlich am liebsten hier gelernt habe, ist eben die Aufzucht von Gehölzen und insbesondere auch die Veredelung von Gehölzen. Wir haben sehr viele Rosen veredelt und wir haben Sorbus, Ebereschen veredelt, dafür war die Baumschule bekannt. Und traditionell haben wir eben auch Obstbäume veredelt.
Wunderbar. Zwischenfrage, wie kommt eine Frau, die man heute als engagierte Politikerin der Grünen kennt, zu dieser Ausbildung? Das ist ja schon ein bisschen her, ne? Wann war das?
Das war ziemlich genau vor 40 Jahren.
In den 70ern, ne?
Das war Ende der 70er Jahre. Das hatte auch alles, was mit politischen Ideen zu tun. Ich gehöre ja zu der Generation, die immer nicht das gemacht haben, was ihre Eltern von ihnen erwartet haben, sondern am liebsten das Gegenteil. Ich war die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat. Das habe ich damals, würde ich sagen, meiner Mutter Willy Brandt und meinen Lehrern zu verdanken gehabt, dass das möglich war. Aber als ich es dann hatte, wollte ich nicht studieren. Und wollte auch nicht, so wie meine Eltern sich das gewünscht haben, eine Laufbahn als Beamtin einschlagen. Ich hatte hier früher in der Baumschule in den Ferien gearbeitet und fand eben, dass das für mich eine tolle Berufsperspektive sein würde. Das passte auch mit einer anderen Idee zusammen. Ich und ein paar enge Freunde, wir hatten in der Schulzeit viel zusammen gemacht und unsere Idee war damals, wir gehen nicht in die Stadt. Wir bleiben in der Provinz. Die Provinz ist der bessere Teil der Welt, haben wir damals gesagt. Und dann brauchten wir aber auch Berufe, die dazu passten.
Das war auch schon ein bisschen Widerstand.
Das war, sagen wir mal so, ein bisschen Protest gegen das, was so vorgegeben schien für das Leben. Also wenn man Abitur hatte, dann war eigentlich für mich klar, also das, was viele meiner Mitschülerinnen gemacht haben, Pädagogik studieren, auf jeden Fall studieren, einige haben Medizin und Jura gemacht. Und ich gehörte zu den wenigen, die was anderes gemacht haben.
Gut, wir wandern mal ein bisschen durchs Gelände hier. Wir haben nämlich noch einen Experten dabei, nämlich Axel Becker, der Senior der Baumschule hier. Herr Becker, ist das richtig?
Der Senior der Baumschule, ja.
Genau. Das ist richtig. Wie groß ist das Gelände hier?
12 Hektar.
Können Sie sich noch daran erinnern, als Rebecca Harms hier Gärtnerin Gehilfin wurde?
Da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Es war auch eine Zeit, wo Naturberufe, Gärtnerberufe eine Modeerscheinung waren.
Wie hat sie sich denn gemacht hier?
Ich war einer meiner besten Auszubildenden. Wir haben sie auch vorzeitig zur Prüfung anmelden können, zu meinem Leidwesen. Ich habe dadurch eine meiner besten damaligen Mitarbeiterinnen verloren.
Hätten Sie gern behalten?
Ich hätte sie gerne behalten, aber Frau Harms hatte sich eine ganz große Aufgabe vorgenommen. Damals kam die Sprache zur Wiederaufarbeitung in Lutterloh und sie wollte da unbedingt aktiv werden und auch rechtzeitig ihre Prüfung abschließen, damit sie dort aktiv werden konnte.
Gut, wir marschieren mal ein bisschen einfach in eine bestimmte Richtung, dass wir ein bisschen in Bewegung kommen. Frau Harms, was haben Sie denn hier am liebsten gemacht? Oder wenn Sie so zurückdenken, was würden Sie denn gerne hier nochmal so machen? Was hat Ihnen Spaß gemacht hier auf dem Gelände der Baumschule?
Also ich habe einfach damals, und das gilt auch heute noch, unheimlich gerne im Freien gearbeitet. Also so Gärtnerei zu machen, auch gerade Baumschule oder Landschaftsgärtnerei zu machen, das schafft einem irgendwie Freiheit. Ja. Ich bin bis heute nicht wirklich gerne im Büro, obwohl ich fast immer im Büro oder in großen Sälen arbeite. Ich hasse Flughäfen und ja, warum das dann alles anders gekommen ist, warum ich nicht Gärtnerin geblieben bin, das hat eben viel mit dem zu tun, was Axel Becker angesprochen hat. Diese Herausforderung, erst in Lutterloh durch die Wiederaufarbeitungs- und Endlagerpläne, später in Gorleben, die haben eben doch mein Leben anders beeinflusst, als ich mich entschieden habe, Gärtnerin zu werden, geahnt habe.
Aber die Schreibtischarbeit kam dann ja noch nicht, oder das Auftreten in großen Sälen, sondern erst mal die Mitarbeit und die Gründung der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, richtig? 1977, vor 40 Jahren.
Ja, und dass ich da so eine große Rolle gespielt habe, da ist Axel Becker auch wirklich zentral dafür verantwortlich. Weil am 22. Februar 1977, am Tag der Standortentscheidung, hat er gesagt, Lehre kann warten, du wirst jetzt in Lüchow-Dannenberg gebraucht, du kannst gut organisieren, du kannst sogar schon Flugblätter drucken, das hatten wir vorher in Unterlüß, ja, in Lutterloh schon praktiziert.
Moment, da haben Sie sich ans eigene Fleisch geschnitten, Sie hätten ja, sie ja gern behalten, ne?
Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war die Bürgerinitiative, die Gründung der Bürgerinitiative wichtiger in dem Moment als meine Gärtnerei.
Ja. Ja, und er hat mir gesagt, pack deinen Rucksack, wir fahren heute Abend darüber. Ich habe schon mit Marianne Fritzen und Martin Mombauer gesprochen. Du kannst da wohnen und von morgen ab wird die erste Großdemonstration in Gorleben organisiert. Und so bin ich wirklich eigentlich durch ihn und durch seine Entscheidung, dagegen habe ich übrigens nicht protestiert, ja, so bin ich dann über Nacht ins Zentrum des jungen Protestes in Gorleben katapultiert worden.
Okay, Frau Harms, jetzt sind wir schon ganz bei der Politik. Wie haben Sie damals gelebt? Sie müssen ja auch von etwas gelebt haben.
Ja, ich hatte mein Einkommen hier aus der Lehre. Ich habe mit meinem damaligen Freund schon zusammengelebt, einem jungen Mann, der sich damals entschieden hatte, Tischlerei zu lernen. Und wir konnten dadurch, dass wir ja immer versucht haben, so wenig wie möglich zu brauchen, zu konsumieren und günstig zu leben, wir konnten von zwei Lehrlingsgehältern über die Runden kommen. Das war nicht viel. Ich glaube, wir hatten zusammen so 400 Mark.
Mhm. War damals Ihr Wohnort schon Dickfeizen wie heute?
Nee, ich wohnte in Uelzen und ein Jahr lang auch sehr günstig, weil die Baumschule hatte eine Verkaufsstelle in Uelzen, wo Pflanzen im Verkauf mitten in der Stadt angeboten wurden. Und auf dieser Verkaufsstelle gab es so ein kleines Holzhaus, in dem hatte ursprünglich auch mal Axel mit seiner Frau, einer geborenen Hinrichs, gewohnt. Und dieses kleine romantische Holzhaus, das habe ich auch ungefähr ein Jahr lang bewohnt. Mitten in der Stadt, das ist eine wahnsinnig idyllische Oase, gibt es heute nicht mehr, das ist heute ein Parkplatz.
Aber Rosen war etwas, was Sie damals schon mochten.
Ich meine, das können Sie sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber wenn man hier auf so einem Rosenfeld steht, ja, die dann im Sommer, nachdem man sie vorher veredelt hat, in schönster Blüte stehen, dann gibt es einfach nichts Schöneres in der Baumschule, finde ich. Das sehen andere anders, aber für mich war das so. Ich habe erstens diese Arbeit sehr gemocht, also aus einem Wildling durch das Einsetzen einer einzigen Knospe, ne, dann so eine edle Rose zu machen. Und ich mag eben auch bis heute Rosen unheimlich gerne. Ich habe in meinem Garten viel zu viele. Ich habe eigentlich gar nicht den besten Boden für Rosen und kämpfe deshalb auch immer mit allen Krankheiten, die die Rosen haben können. Aber für mich dieses Rosenveredeln, das war das Tollste.
Jetzt haben wir ein Thema Schönheit, sage ich mal. Rosen als was Schönes empfinden Sie ja ganz stark. So, wir sollten mal bei was Schönem bleiben und uns vielleicht mal eine Musik anhören. Was soll es sein, Frau Harms? Was hören Sie gerne?
Also damals, als ich hier in der Lehre war, da habe ich wahnsinnig gerne die Protestlieder gehört von Deutschen oder auch von amerikanischen Sängern. Ein Freund von mir aus der ersten Zeit des Gorleben-Protests war Walter Mossmann und seine Lieder, die gehören für mich also ganz unbedingt zu dieser Zeit vor 40 Jahren.
Gibt es einen bestimmten Titel, den Sie gerne hören würden?
Das Lied, das er zu Gorleben gemacht hat, das ist eigentlich das, was man kennen muss, wenn man uns verstehen will.
Gut, hören wir das.
Da, wo die Elbe rauskommt, aus dem Zaun, der unter Strom steht und schießt, da wo die Elbenzaun lang durch die grüne Stille fließt, wo hinterm Deich der Wald liegt, auf Wiesen stehen ein paar Kühe rum mit Milchgesicht, auch Vögel sind noch da, der Wiederhopf, der Kranich und Familie Adebar. Dort fahr ich hin und bin doch kein Tourist, ich bin auch nicht der Erste, vor mir ist dort eine Bande zugereist, die auf die grüne Stille und die bunten Vögel scheißt. Sehr feine Herren im Anzug mit Computerblick, für die ist alles Leben ein unbehauenes Stück, aus dem man blanke Münze schlägt, Zerstörung bleibt zurück. Der Tod, der heutzutage Entsorgung heißt. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben lebt, dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben lebt, dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Ein Giftmüll soll versteckt werden im Salz der Erde unter dem Land. Und für die Giftfabrik braucht es ein leeres Land am Rand. Die Mafia hat gebetet um ein Boden ohne Wert. Der liebe Gott hat das Gebet der Mafia erhört. Sein Feuer hat paar Wälder hinter Gorleben zerstört. Mein Gott, kam der gelegen, dieser Brand. Der Rauch hat sich verzogen, kein Kläger und kein Richter ist nicht da. So geht das eben, wenn der Biedermann Brandstifter war. Da haben viele Leute den Zusammenhang geschnallt. Wir trafen uns das erste Mal im verbrannten Wald und haben angeklagt die herrschende Gewalt. Und Asche trug da jeder heim im Haar. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben lebt, dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Schaut euch mal zwischen Gorleben und Gartow diesen Platz heute an. Mensch, tut das gut zu sehen, was unser Eins aufbauen kann. Da lag verkohltes Holz, wo jetzt die kleinen Bäumchen sind. Schau in der Luft die Räder, die fangen sich den Wind. Und auf dem großen Spielplatz spürt auch jedes Kind die Lebenslust des Grund für Widerstand. Ein Paragraphenreiter, so eine Lügensau, sagt uns jetzt, wir hätten ein Gesetz von wegen Landschaftsschutz verletzt. Ein Spielplatz für die Kinder stört die Landschaftsharmonie. Hingegen passt harmonisch die Plutoniumindustrie in das geschützte Land, so redet die Bürokratie und macht aus den Gesetzen ein Geschwätz. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben lebt, dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Sie trommeln uns die Ohren voll, sie wären unaufhaltsam. Und trotzdem mein ich, kommt es auch auf unser Zutun an. Wann explodiert im DWK-Büro ein Wespennest? Wann kommt bei Nacht abhanden, was nicht nied- und nagelfest auf den Baustellen rumliegt, alle schon mal da gewässt? Mit Witzen fängt die Sabotage an. Ach ja, wir sehen seit Kalka, wie sie ihren Polizeistaat probieren. Und trotzdem werden wir, sobald es Not tut, demonstrieren. Wir schreien unsere Lieder in die Friedhofsruhe. Bald braucht es warme Kleider und schnelle feste Schuhe. Noch sind die Straßen offen, bald stopfen wir sie zu. Wenn wir's nur wollen, wir können sie blockieren. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben lebt, dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Da, wo die Elbe rauskommt aus dem Zaun, der unter Strom steht und schießt, da, wo die Elbenzaun lang durch die grüne Stille fließt,
steht 33 Jahre, viel zu lange schon, eine zerbrochene Brücke als Sinnbild der Region, wo rechts und links vom Wasser verwandte Menschen wohnen, für die der Fluss so breit wie ein Weltmeer ist. Da denk ich an den Oberrhein, die Grenze zwischen Wiel und Markolsheim. Warum soll so ein Zusammenschluss hier ausgeschlossen sein? Die Herren aus Ost und West spielen mit uns ein schlimmes Spiel. Schau, unter unseren Füßen brennt derselbe heiße Müll. Und doch sind uns die Nachbarn drüben fremd. Das Land ist still, noch ist es still. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben liebt's, das dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. So sing doch, Vogel, sing, das Dorfleben liebt's, das dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt.
Unterwegs mit Prominenten. Heute ist zu Gast Rebecca Harms, frühere Aktivistin, sage ich jetzt mal, aus der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Dann war sie auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Niedersächsischen Landtag und bisher war sie auch bis ganz kurz vor diesem Termin, den wir hier gemeinsam haben, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament. So, Frau Harms, nachdem wir an Ihrer früheren Lehrstelle waren, nämlich in der Baumschule, die heute Pur Natur in Uelzen heißt, sind wir jetzt bei Ihnen zu Hause in Dickfeizen. Das ist ein kleiner Ort, der nur wie viele Einwohner hat?
Ich glaube zurzeit unter 50. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das verändert sich immer ein bisschen.
Kann man sich da wohlfühlen?
Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Ich lebe gerne in überschaubaren Verhältnissen. Das bedeutet nicht, dass mir nicht auch meine Abstecher in die große, weite Welt gefallen. Und in den letzten Jahren habe ich mich auch an dieses Doppelleben, ja,
Brüssel, Straßburg.
Straßburg, Kiew, Paris, Wien, Dickfeizen gewöhnt.
Sehr gut. Dickfeizen, jawohl. Dickfeizen bei Wattewaiz, ja. Wie wohnen Sie hier? Ich sehe, als wir kurz hier ankamen, sah ich ja Fachwerkgebäude, bisschen verwittert, darf ich vielleicht sagen, recht groß. Wie wohnen Sie? Haben Sie hier eine abgeschlossene Wohnung? Ist es ja eine Art Wohngemeinschaft oder ist das das falsche Wort?
Das ist keine Wohngemeinschaft, aber eine Gemeinschaft von Freunden, die dieses Haus hier zusammen erworben hat. Und bis heute wohnen wir hier mit zwei verschiedenen Parteien in getrennten Wohnungen, mit getrennten Küchen und getrennten Badezimmern. Als wir 1989 mit der Wendländischen Filmkooperative das Haus gekauft haben, hatte von uns keiner mehr Lust auf Wohngemeinschaft.
Was ist schlecht an einer Wohngemeinschaft?
Nichts ist schlecht, aber man muss es wollen. Und als wir hier eingezogen sind, da wollten wir zwar viel zusammen machen, viel zusammen arbeiten, auch Gorleben-Aktivitäten immer noch zusammen machen, aber wir wollten auch mal für uns sein. Also ich mit meinem Mann, Roswitha Ziegler, meine sehr gute Freundin, mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Und es ist eigentlich sehr schön, dass man sozusagen für sich sein kann, aber dann die Verantwortung fürs Ganze, sei es Wendländische Filmkooperative damals oder auch bis heute das große Haus, dass man das auch teilt.
Gibt es denn wie bei sonstigen Mehrfamilienhäusern mit Eigentumswohnungen ein Verwalter, der alles managt, oder machen Sie das gemeinsam?
Wir müssen uns immer wieder einigen. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzten Monate auch mal wieder gebaut, also den Rest vom Dach ausbauen lassen. Und ich habe mir noch in einem Teil des Hauses ein großes Gästezimmer ausgebaut.
Wie viele Quadratmeter haben Sie hier?
Mit meinem Mann zusammen, ich würde sagen mindestens 150 Quadratmeter.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist viel, auch das in Ordnung zu halten ist viel.
Ist auch ein bisschen Büro, stelle ich mir vor.
Ich habe auch ein kleines Büro hier. Ja.
Wie oft sind Sie überhaupt in Dickfeizen?
Ich versuche mindestens zweimal im Monat an den Wochenenden hier zu sein.
Sie versuchen?
Ich versuche das, das gelingt mir nicht immer. Zum Beispiel in den letzten 4 Wochen war ich sehr viel unterwegs.
Und wenn Sie hier sind, dann ist das wirklich mal ein Ort, an dem Sie die Beine hochlegen, Fernsehen oder was treiben Sie hier so?
Ich glaube, eine Sache teile ich mit den meisten meiner Kollegen in der Politik. Abschalten ist schwer, so richtig abschalten. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was auf der Welt los ist und ob man dann abschalten kann oder nicht. Wenn ich hier ankomme, dann atme ich auch ein Stück weit durch. Was ich auch toll finde, ist, also von hier aus mit etwas mehr Distanz auf das zu blicken, in dem ich sonst halt so drinstecke, wenn ich in Brüssel bin oder wenn ich in der Ukraine bin. Ich war jetzt gerade wieder an der Front im Osten der Ukraine. Mhm. Und mir tut das halt gut, hier Luft zu holen und mit Distanz auf das zu gucken, was in der Welt passiert.
Nochmal Thema Beine hochlegen. Spaziergänge machen, Sie sagen ja selber mal durchatmen. Wie sieht dieses Durchatmen aus?
Also wenn ich hier bin, dann gehe ich fast immer als erstes auch morgens raus zum Laufen. Also Laufen, Sport, das ist für mich die beste Möglichkeit abzuschalten und anzukommen. Und wenn ich Zeit habe, also wenn nicht wieder irgendwas passiert, wozu ich mich verhalten muss, im Sommer gehe ich wirklich richtig viel in den Garten. Ich arbeite viel in meinem Garten und im Winter gehe ich auch viel und gerne weit über Land spazieren. Am liebsten an der Elbe.
Noch andere Hobbys? Musizieren, malen?
Garten ist schon ein großes Hobby.
Kommt
ich bin immer unzufrieden, kommt aus meiner Ausbildung, ist das, was ich wirklich gerne mache. Und lesen und Film. Und das Gute an der Wendländischen Filmkooperative ist, dass die immer darauf achten, meine ehemaligen Kollegen, dass auch DVDs für mich im Haus sind, weil leider komme ich nicht mehr so oft ins Kino.
Was sehen Sie denn gerne?
Das macht mich neugierig. Was ich wahnsinnig gerne jetzt sehen würde, ist The Salesman, also den Oscar-Gewinner. Das finde ich schade, also bin ich wirklich auch total gespannt, finde ich schade, dass ich es noch nicht gesehen habe.
Was interessiert Sie so an dem Film? Nur, dass er Oscar-Gewinner ist?
Nein. Nee, ich finde das einfach wirklich spannend, was der Iraner da gemacht hat. Mhm. Ja. Jeden Sonntag gucke ich Tatort, wenn
aber
ich zu Hause bin. Wenn ich weg bin, seltener.
Wie viele Folgen haben Sie denn so geschafft in etwa?
Also wenn ich sonntags hier bin, dann gucke ich auch Tatort. Gestern fand ich es furchtbar.
Ja, das ging mir auch so. Ich habe umgeschaltet auf
Rebecca. Und das ausgerechnet, weil ich, obwohl ich Ulrike Volkerts und Lena Odenthal beide so gerne mag.
Ja, ich habe umgeschaltet auf Rebecca. Das möchte ich doch mal wissen. Wie kommt dieser Vorname zustande?
Meiner?
Ja.
Also bei dem Film weiß ich es nicht, aber bei mir weiß ich es. Meine Mutter hat als Mädchen für alles und glaube ich in erster Linie auch als Putzfrau in einem Arzthaushalt in Uelzen gearbeitet. Mhm. Und die hat eine Tochter, die wurde Beke gerufen und den Namen fand meine Mutter toll. Und ihre Standesbeamtin hat dann gesagt, nee, Beke, das geht nicht, den Namen gibt's nicht. Wenn du deine Tochter Beke nennen willst, dann musst du sie Rebecca nennen. Und so kam dieser Name zustande. Ist eine schwierige Geschichte, aber so war es.
Ist ein schöner Name.
Ist ein schöner Name, der in meiner Familie viel Streit verursacht hat. Meine Großeltern wollten überhaupt nicht, dass ich so heiße, weil die haben gesagt, das klingt so jüdisch. Und dann bringst du das Kind in Gefahr, wenn du das so nennst.
Stech da nicht ein Wespennest. Ich habe im Internet gesehen, es gibt ein paar Plattformen, die Sie gerne mal als Jüdin verunglimpfen. Und als Kriegstreiberin auch noch, weil Sie es mit den osteuropäischen Vorhutländern von Russland haben.
Also ich bin ja Beschimpfungen aus meiner ganzen politischen Laufbahn gewöhnt. Aber das, was ich seit 2013, seit dem Beginn der Proteste in Kiew auf dem Maidan, erlebe an Verunglimpfungen in jeder Hinsicht, das habe ich noch nie vorher erlebt. Inzwischen regen sich ja alle über Hass im Internet auf. Aber also ich habe da einige Erfahrungen gesammelt. Am Anfang hat mich das erschreckt. Jetzt versuche ich, mich davon nicht mehr irritieren zu lassen.
Wie ist dieses Engagement zustande gekommen für die osteuropäischen Länder? Sie sind morgen, haben Sie mir erzählt, in Warschau. Sie sind oft in Kiew. Hat das nur was mit Ihrem sehr frühen Besuch in Tschernobyl nach der Katastrophe zu tun? Oder wie hat sich das ergeben?
Nee, das hat damals mich in die Ukraine ja gebracht. Das ist eine Geschichte, die war so eine dieser Schlüsselgeschichten, also die was entscheidet, was man selber vielleicht gar nicht so entscheiden würde. Ich wurde 1988 vom PEN-Club der Sowjetunion eingeladen, zusammen mit zwei anderen bekannten Leuten aus der Anti-Atom-Bewegung nach Tschernobyl zu reisen, um dann über das, was ich da gesehen hatte, die ersten öffentlichen Veranstaltungen mit dem PEN-Club, mit den sowjetischen Schriftstellern in Kiew und in Moskau zu machen. Und 1988 gab es ja die Ukraine als unabhängigen Staat noch gar nicht. Diese Reise durch das Sperrgebiet von Tschernobyl, die habe ich dann aber mit zwei Schriftstellern zusammen gemacht, die auch später sehr bekannt geworden sind als Dissidenten, als ukrainische Dissidenten. Also nur wenige Jahre später wurde die Ukraine ja unabhängig. Und sowohl diese Tschernobyl-Erfahrung, die wirklich unglaublich erschreckende Erfahrung, wie das zwei Jahre nach dem Unfall da war, für die Menschen, die da arbeiten mussten gegen die Folgen der Atomkatastrophe, aber auch diese Begegnung mit den Dissidenten in der Zeit von Glasnost und Perestroika, das hat meine Arbeit zur Ukraine natürlich geprägt.
Würden Sie sich als Putin-Gegnerin bezeichnen?
Also ich kann Leute nicht verstehen, die nicht kritisch auf Putins Politik reagieren.
Sie haben in Griechenland demonstriert, als dort ein staatlicher Sender geschlossen werden sollte. Sie waren, glaube ich, auch in der Türkei protestierend dabei. Sie sprechen jetzt über die Ukraine. Verzettelt man sich da nicht irgendwie?
Ja, ich arbeite im Außenpolitischen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Und insbesondere das, was in der direkten Nachbarschaft der Europäischen Union passiert, darum muss man sich kümmern. Weil das, was die EU garantiert, die Sicherheit der Bürger innerhalb der EU, das ist ja sehr stark beeinflussbar und veränderbar durch das, was in unserer Nachbarschaft passiert.
Frau Harms, wir zoomen mal wieder zurück von der großen, weiten Welt, vor allen Dingen Osteuropa, zurück nach Dickfeizen. Wie stehen Sie zu dem Begriff Heimat?
Ich hatte mit diesem Begriff nie ein wirkliches Problem. Als ich meine erste Pressekonferenz zu Gorleben als frisch gebackene Landtagsabgeordnete in Hannover gemacht habe, damals noch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, war, glaube ich, zwei Monate, nachdem der Landtag gerade neu angefangen hatte zu arbeiten, also nach der Wahl.
Und Sie in der Opposition?
Ich war in der Opposition und ich kam damals von Castor-Protesten und wurde in Hannover in der Pressekonferenz danach gefragt, was denn passiert sei. Und ich habe in dieser Pressekonferenz ganz unbefangen immer über meine Heimat gesprochen. Erst als meine Kollegen immer so hörbar die Luft eingezogen haben, ist mir bewusst geworden, dass es damit irgendein Problem geben soll. Mir ist schon klar, dass das ein Begriff ist, der von Nazis verhunzt worden ist. Aber mir ist auch klar, dass es ein unglaublicher Wert ist, an und für sich. Ja? So wie ich, da zu leben, wo man quasi geboren und aufgewachsen ist, eine Heimat zu haben, einen Ort zu haben, an dem man zu Hause ist, also ist für mich ein unschätzbarer Wert.
Sie sind hier auch geboren?
Ich bin zwischen hier und Uelzen geboren.
Ihre Eltern waren beruflich?
Was? Mein Vater war Arbeiter und meine Mutter war Putzfrau.
Wenn man Rebecca Harms kennt, zumindest wollen wir sagen aus Distanz, Fernsehen und so weiter, als Politikerin, die sehr rhetorisch, sehr gut und begründet, ihre Position zu vertreten, weiß, die lebt mit der Politik, die hört auch
Opa.
Richtig. Ja. Was hören wir jetzt?
Dann hören wir jetzt was aus der Oper Norma von Bellini.
Casta Diva.
Das hören wir jetzt.
Thank you.
unterwegs mit Prominenten. Heute haben wir zu Gast Rebecca Harms, frühere Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag für die Grünen, Mitbegründerin der Bürgerinitiative Umweltschutz durch Dannenberg und bisher auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Frau Harms, wir haben jetzt eine Opernarie gehört. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wird das überrascht haben, dass Rebecca Harms Opern mag. Was gefällt Ihnen denn an diesem Genre?
Ja, ich mag das einfach. Es bringt in mir einfach so was zum Klingen, was sonst vielleicht nicht so angesprochen wird. Aber ich gebe mich da unheimlich gern hin. Ich kann da auch wahnsinnig gut abschalten.
Okay. Wir sind jetzt noch in Dickfeizen, aber jetzt geht's weiter. Wir fahren mit dem Auto nach Dannenberg. Wen treffen wir da und wo wollen wir da sein?
In Dannenberg fahren wir zu meiner Freundin Lina. Die betreibt ein Bistro in Dannenberg. Da kann man gut italienisch essen, auch italienisch einkaufen. Aber das Beste ist, wenn ich da hinfahre, dann bin ich eigentlich sicher, dass ich fast immer auch Freunde treffe. Und da ich als Politikerin zu denen gehöre, die immer keine Zeit haben, Freundschaften richtig zu pflegen, ist es gut zu wissen, wo ich Freunde treffen kann, ja, wenn ich sie mal wieder sehen möchte.
Und Freunde spielen eine große Rolle und haben auch immer eine große, hier im Wendland für Sie gespielt. Ne?
Ich glaube, dass alles das, was wir hier hingekriegt haben, also die mutigsten Aktionen, Platzbesetzungen, Straßenblockaden, immer wieder so diese große Konfrontation mit der Polizei. Das ist ja nicht einfach, sowas auch durchzuhalten. Und das ist alles nur möglich, weil im Kern dieser ganzen Anti-Gorleben-Politik und des Protests stehen eben viele wahnsinnig gute und enge Freundschaften.
Ja, so, jetzt geht es aber wirklich zum Auto und dann auf nach Dannenberg. Wo sind wir jetzt hier? Ist da so ein schöner
jetzt
Blick
sind
jetzt auf einen
wir,
Platz?
Ja, sind wir auf dem Marktplatz in Dannenberg. Mhm. Den haben Sie, so wie viele NDR-Reporter, sicher schon oft gesehen, weil hier auf diesem Marktplatz waren sehr oft die Demonstrationen gegen Gorleben und Demonstrationen, die großen Demonstrationswochenenden vor dem Castor, die fingen eigentlich immer hier an.
Dann machen wir uns jetzt auf die letzten Meter noch zur Gaststätte.
Da ist die aber.
Okay.
Da sind wir schon einmal dran vorbeigegangen.
Ja, das sehe ich auch. Da steht Bottega Lina, ne? Ja. Dalina. So, das ist ja ein ganz auffälliges Haus hier am Marktplatz.
Schön, ne?
Gelb, oder? Gestrichen, mit so einem fast klassizistischen Dachgiebel.
Ja, sieht doch schön
schönes
aus.
Schönes Haus. Ja, ne? Und so schön eingerahmt, die Tür.
Ja.
Durch
und der Marktplatz ist wieder schöner, seit der Ratskeller renoviert worden ist. Der ist leider abgebrannt.
Oh.
Und ich finde auch, dass das ganz gut geworden ist, was Sie da gebaut haben mit dieser kleinen Modernisierung.
Ja.
Das war nämlich furchtbar, als der schöne Brunnen von meinem Freund Klaus Müller-Klug, als der dann vor dieser Brandruine stand. Sicher auch noch gesehen beim Kassel.
Wir gehen mal rein in die Bottega da. Lina?
Hallo.
Wo Rebecca Harms gerne mal eine Kleinigkeit isst. Man kennt Rebecca, ne?
Das ist Rolf.
Was? Hast du sie denn nicht los, die Herren?
Nee, noch nicht. Da sind wir im Schlepptau. Tag.
Woher kennen Sie sich?
Oh. Also sagen wir mal ganz privat, hier schon, sie ist ja Gärtnerin von Beruf. Und ich habe sie früh kennengelernt, als sie gearbeitet hat, als solche.
Als sie nochmal richtig gearbeitet hat, wollen Sie das sagen?
Nein, natürlich nicht. Sie ist eine der Politikerinnen, die ich wirklich ernst nehme, weil sie mir ehrlich erscheint. So.
Gut. Oh, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, weil sie auch so eine gute Gärtnerin ist.
Das kann ich ja noch hinzufügen.
Haben Sie noch was zu ergänzen zu Rebecca Harms?
Entschuldigung, Sie sind Gärtnerin von Beruf?
Ja.
Wo haben Sie so gearbeitet hier im Kreis?
Ich habe mal erst meine Lehre gemacht in Uelzen bei Hinrichs Baumschulen.
Ja, und dann waren Sie
und dann,
oben hinter Gartow.
Genau, in Nienwalde.
Bei Nienwalde.
Ja.
Dann haben Sie mit Ihrem Chef meinen Garten angeregt.
Oh, wir haben hier in Dannenberg eine Baustelle gehabt, die war ganz kompliziert. So ein schmaler
Richtig,
Garten
hier.
Mit viel Steinarbeiten.
Ja, genau.
Und wir mussten immer diese...
Sie haben mein kleines, na was, wie heißt das?
So einen kleinen Teich.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das können Sie jetzt noch sehen, das ist noch alles noch da.
Haben Sie die Rechnung auch bezahlt?
Ja, die haben wir bezahlt. Aber es gab bei uns nichts. Nicht bezahlen.
Das ist Lina.
Das ist Lina.
Hey. Hallo. Hallo, Lina. Ich bin vom Norddeutschen Rundfunk.
Hans-Jürgen Otte. Hallo.
Lina.
Ja.
Nach guten Tag.
Sehe schon, Sie kennen sich.
Nein, gar nicht. Wir kennen uns nicht.
Sie sind Italienerin?
Ja, ich bin Italienerin.
Was hat Sie hierhin verschlagen?
Nach Dannenberg?
Ja.
Mein Mann. Mein Mann hat hier eine Anstellung Ende 1991 im Krankenhaus bekommen. Und nach einer Zeit sind wir dann alle hierher gezogen, meine Kinder und ich.
Und Ihr Mann ist gebürtiger Dannenberger, der Plattdeutsch spricht und hier richtig knorriger Norddeutsch ist. Nein, er ist Iraner.
Nein, er ist Iraner.
No.
Wir haben mit
zustande?
Dem Norden eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Wir kannten den Norden gar nicht. Wie das zustande kommt.
Ja, aber er hat hier schon gelebt.
Wir haben uns in Aachen kennengelernt.
Okay.
Ja.
Und woher kennen Sie Rebecca Harms?
Rebecca habe ich hier im Norden kennengelernt. Das war der erste Lichtblick, den wir hier hatten. Warmes Herz. Das ist, ja, es wirklich war einer der ersten, die wir hier so kennengelernt haben. Also auch politisch bedingt dann halt, weil sie immer im Castor erste Reihe stand und gekämpft hat und wir gedacht haben, wer ist wohl diese Frau?
Gibt es etwas, was Sie hier immer verzehrt, wo Sie immer gleich schon denken, ah, da ist die Harms, sie will jetzt ihre Salsiccia?
Tiramisu isst sie, glaube ich, ganz gerne.
Dafür sind Sie ja noch recht schlank.
Und ich muss immer für meinen Mann Mortadella mitbringen.
Und der Reggio, stimmt.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Wir haben es ja eben schon am Wickel gehabt, im Parlament, in Brüssel, in Straßburg. Es ist ein dickes Brett, das man da bohrt. Wir setzen uns.
Ja.
Ein dickes Brett, das man da bohrt. Ich glaube, da liege ich richtig, ne?
Also das ist ein Parlament, das ganz anders funktioniert als andere Parlamente, die man hier in Deutschland kennt. Weil es ein Parlament ist, das nicht die Aufgabe hat, eine Regierung zu kontrollieren. Es gibt ja keine europäische Regierung, die durchregiert, auch wenn das immer so dargestellt wird, sondern es ist ein Parlament, das mit wechselnden Mehrheiten versucht, die Europäische Kommission zu kontrollieren. Und diese wechselnden Mehrheiten, die werden ja in spannenden Prozessen organisiert zwischen Abgeordneten, die ihre Mehrheiten zu jedem Thema über alle Fraktionsgrenzen hinweg suchen müssen. Die extreme Rechte lasse ich immer aus. Aber sonst, wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, wir brauchen eine stärkere Initiative zum Klimaschutz oder wir müssen uns gegen Nord Stream aufstellen oder Hinkley Point C ist ein Atomkraftwerk, das nicht subventioniert werden soll, dann suche ich meine Unterstützer, um eine Mehrheit zu kriegen in allen Fraktionen.
Ich wollte eigentlich auf das Thema hinaus, war vielleicht die Bürgerinitiativzeit, wo Sie ja direkt gegen etwas vorgehen konnten, wo Sie mit Gleichgesinnten arbeiten konnten, wo Sie ja auch nach und nach das Gefühl hatten, seitdem die Grünen dann in der Bundesregierung vertreten waren, da tut sich was in unserem Sinne. War das vielleicht die beste Zeit, wo Sie das Gefühl haben, rückblickend, da konnte ich eigentlich am meisten durchsetzen?
Also ich finde, wir haben wahnsinnig viel durchgesetzt, von hier ausgehend. Und ich finde, die Bürgerinitiative hier, die Leute von Lüchow-Dannenberg, die das mitgemacht haben, die können unheimlich stolz sein darauf, dass hier immer noch kein Atommüll im Salzstockbohrleben vergraben worden ist, weil ich denke wirklich, dass das der falsche Weg ist hier und dass der Salzstock ungeeignet ist. Aber wir haben ja noch viel mehr ermöglicht. Also diese ganze Protestbewegung, die Art des zivilen Ungehorsams, die Einmischung von Bürgern in Politik, die Auseinandersetzung, die wir vor die Gerichte getragen haben. Also ich würde sagen, wir sind hier eine Region gewesen und sind das immer noch, die das, was heute immer Bürgergesellschaft genannt wird, die das viel früher angefangen hat, als andere überhaupt drüber nachgedacht haben. Und das ist etwas, was auch weitergeht, was über diese eigentliche Gorleben-Auseinandersetzung hinweg ausstrahlt. Aber ich habe nie das, was ich hier mache und das, was ich im Europaparlament mache, als zwei völlig getrennte Bereiche gesehen, sondern die Themen, zu denen ich schwerpunktmäßig arbeite, die haben ganz oft weiter damit zu tun, dass ich versuche, für Minderheitenanliegen Mehrheiten zu organisieren.
Gut. Frau Harms, wir sollten noch eine Kleinigkeit von all diesen schönen Dingen, die es da zu essen, sehen, ne? Gibt in der Vitrine, essen
oder auch was Hunger, trinken. Oder?
Auf jeden Fall, genau.
Wir können auch... Hey, Madame! Na?
Okay. Ist die, wir würden gerne noch eine Kleinigkeit bestellen.
Das ist die junge Lina. Okay.
Und bis das kommt, Frau Harms, sollten wir noch mal wieder eine Musik hören. Was haben Sie sich denn überlegt? Was wünschen Sie sich?
Ich meine, zu Lina würden jetzt natürlich auch wieder die italienischen Opern passen. Ja, was könnten wir hören?
La Bohème oder...
La Traviata?
Unterwegs mit Prominenten. Heute ist Rebecca Harms zu Gast. Und wir sitzen jetzt hier in Dannenberg in dem italienischen Bistro Da Lina. Und uns wird gerade hier eine kleine Auswahl an Antipasti serviert. Von Lina persönlich, einer Freundin von Rebecca Harms. Ja, der Tag X, Frau Harms. Das ist ja oft so ein, ja, wie soll ich sagen, Redewendung oder geradezu ein Code für den Tag, an dem der Castor kam, der Tag X. Gibt es für Sie jetzt mit Blick auf Ihre weitere Karriere, Sie sind jetzt 60 Jahre alt, auch sowas wie eine Überlegung über Ihren Ausstieg? Oder wie soll es weitergehen? So kann ich auch fragen.
Im Moment denke ich eigentlich nur darüber nach, wie ich meine Zeit so organisiere, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, dass ich die Sachen... von denen ich weiß, dass Leute da auch was von mir erwarten, ja, dass ich das gut machen kann. Und das sind einerseits die alten Themen, also auch wenn in Deutschland der Atomausstieg und die Energiewende relativ gut laufen, ist es in allen anderen oder ist das in vielen anderen EU-Ländern nicht so? Und insbesondere die Frage, was macht man mit dem Atommüll? Das ist eine Frage, wo ich versuche, doch auch nicht nur in Deutschland, sondern international Einfluss zu bekommen und oder kann sogar sagen, Einfluss zu behalten und Einfluss auszubauen. Ich habe in den Auseinandersetzungen in Osteuropa sehr viel Verantwortung übernommen auf dem Maidan. Und viele Menschen in der Ukraine, aber auch in anderen Nachbarländern der EU in Osteuropa, die setzen darauf, dass ich das weiter bearbeite, dass ich weiter auch versuche zu garantieren, dass dieses Recht auf Souveränität der Staaten und auf Selbstbestimmungsrecht dieser Staaten, dass das nicht weiter beschnitten wird. Und meine Freunde in der Türkei zum Beispiel, einige der Journalisten, die auch in letzter Zeit erst festgenommen worden sind, die erwarten natürlich von mir, egal wie schwierig das mit Erdogan ist, dass ich mich auch weiter für demokratische Rechte in der Türkei einsetze. Also aufhören geht irgendwie für mich noch nicht.
Gut, da spricht aber wieder ganz die Politikerin, die Sie ja durch und durch sind. Das, glaube ich, haben wir alle gemerkt. Wie geht es mit der Person Harms weiter? Gibt es noch ein Leben neben der Politik? Wird das stärker und wichtiger werden in Zukunft?
Ich habe immer zu wenig Zeit, mich um meinen Garten zu kümmern. Das nervt. Ja. Ich als Gärtnerin finde das furchtbar, wenn es da mehr Natur als Kultur gibt in den Beeten. Ja. Ich finde auch, dass ich mit meinem Mann mehr Zeit haben sollte. Ich finde, dass ich mehr meine Freunde treffen müsste. Und gleichzeitig fällt es mir weiterhin wahnsinnig schwer, das zu justieren mit den anderen Sachen, für die ich ja auch gewählt worden bin.
Also ein neues Hobby, nochmal Klavier lernen, noch eine Sprache lernen.
Das, was ich angefangen habe, ist mehr aufzuschreiben. Also nicht ein Tagebuch zu schreiben, aber bestimmte Reisen oder auch bestimmte Situationen, da schreibe ich mehr auf. Also ich habe Berichte geschrieben über meine Reisen an die Front in der Ukraine. Ich habe ein kleines Buch geschrieben über meinen Besuch in Fukushima und in Japan. Und ich sitze im Moment an meinem Besuch in Tschernobyl, den ich zum 30. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe gemacht habe, weil ich schon denke, dass ich auch was weitergeben will. Also dass ich nicht nur sozusagen in den Tag hinein Politik machen will, sondern dass ich manche Dinge für so wichtig halte, dass ich sie, so wie ich sie sehe, festhalten will.
Eine ausgewachsene Autobiografie, können wir mit der rechnen?
Darüber habe ich nie nachgedacht und deswegen, glaube ich, kommt es auch nicht.
Dazu sind Sie nicht eitel genug?
Ja, ich glaube, alle Politiker sind eitel. Mehr oder weniger vielleicht, aber ohne Eitelkeit und ohne Ehrgeiz kann man auch gar nicht gut Politik machen, glaube ich.
Okay, wollen wir das mal als Schlusswort gelten lassen? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rebecca Harms für diesen Rundgang durch das Wendland. Ja, nochmal vielen Dank und am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte.
Tschüss.
Was hättest du am Bahnsteig noch zu sagen? Auf dein Gerede war doch nie Verlass. Vielleicht, dass eine Dame nach dir blickte, die hinter jedem Schlosslicht flennt. Vielleicht, dass man die Uniformen schickte, dass man dich so, weil man dich kennt. Ne pas se pencher hinauslehnen, è pericoloso spogersi. Lass dich von keinem Blick aus nassen Augen öffnen, zieh lieber deinen Hut tief in die Stirn. denn besser ist's, die Blicke nicht zu treffen, die wieder Haken schlagen im Gehirn. Und wenn dann auch der lila Flieder wieder blüht, der nächste Winter kommt bestimmt. Verhäng das Fenster, dass dich niemand sieht. Wer spricht, verliert, wer schweigt, gewinnt. Nipper, c'est pas chic, oder besser nicht hinauslehnen. E pericoloso, spaghetti. Wer hörte da bei Nacht die Salven hallen? Die Zeitung schrieb, es war nur ein Verkehrsunfall. Wozu die Fäuste in der Tasche ballen? Geschossen wurde nicht das erste Mal. Wer sagte da mit falscher Unschuldsmiene, ich kenne diese Menschen nicht? Wer schlug die Läden zu, zog die Gardine, legte die Hand vor sein Gesicht? C'est pas chic, oder besser nicht hinauslehnen. E pericoloso, spaghetti. Lass nur die Kinder auf die Scheiben haufen und ihre Namen malen mit Kinder und Verstand. Du wirst noch manche neue Namen brauchen und viele Pässe werden noch verbrannt. Vorbeifahren die Straßen, deren Geruch man nie vergisst. Erfolg war immer nur bei denen, die vergaßen, woher man kommt, was man verlässt. Nüppern, Zypersche oder besser nicht hinauslehnen. E pericoloso, spaghetti.